Analog, der Podcast für Literatur, Philosophie und ein analoges Leben.
Wir wollen eigentlich alle leben, aber wir wollen nicht unbedingt älter werden dabei. Und mit diesem Widerspruch beschäftigt sich der neue Roman von Thomas Sautner. Thomas ist ursprünglich eigentlich Journalist gewesen bis 2006. Dann hat er seinen ersten Roman geschrieben, Fuchserde. Und seither ist er als Autor unterwegs und auch als Maler und er schreibt auch immer wieder in Zeitungen, Essays, Kommentare. Du hast mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, wenn es schnell gehen muss, dann schreibst du so einen Kommentar in der Zeitung und wenn es halt eben eine längere Beschäftigung, eine längere Auseinandersetzung mit einem Thema braucht, dann entsteht eben so ein Buch daraus. Und Nur zwei alte Männer heißt eben der neue Roman, den er heute vorstellen wird. Das ist sein 9. Roman. Und wenn man sich ein bisschen die Bücher anschaut, die du geschrieben hast, da sind eigentlich alle möglichen Arten dabei, also Dystopie, Satire, alles Mögliche, also sehr unterschiedlich. Und es sind immer wieder Themen, wo du auch sagst, die vielleicht nicht so viel Beachtung bekommen oder die aus bestimmten Perspektiven nicht die Beachtung bekommen, die du dir wünschst. Und genau in dem neuen Buch geht es dann eben auch um das Thema Alter, älter werden, aber auch irgendwie um das Leben insgesamt, kann man sagen. Und aus diesem Roman wird jetzt Thomas lesen und danach werden wir einfach ein bisschen reden. Ich glaube, es ist ein Roman und das sind, glaube ich, auch Themen, die uns alle beschäftigen, egal wie alt man ist, weil das ist ja so ein Ding, also so übers Alter, älter werden oder sowas kann man ja oft nicht so gut reden, weil sobald man mit jemandem redet, der ein bisschen älter ist, sagt er ja gleich, okay, du bist ja noch sehr jung, also was weißt du schon übers älter werden? Aber ich glaube, es ist eigentlich ein Thema, über das sich viele Menschen einfach unabhängig vom Alter Gedanken machen. Und ich bin froh, dass der Thomas heute das Buch hier vorstellen wird und rauslesen wird.
Danke dir für die tolle Einleitung. Ich finde es wirklich immer interessant, auch wie meine Bücher rezipiert werden und wie das angenommen wird. Und du hast völlig recht, es gibt 9 Romane jetzt mittlerweile. Ich bin immer selbst verblüfft, dass es schon 9 sind. Und sie behandeln nach außen hin die verschiedensten Themen. Aber im Kern, komme ich drauf, geht es immer um dasselbe. Es geht um den Lebenssinn. Es geht um die altgriechischen Fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir und warum das Ganze verdammt noch einmal. Ja? Das beschäftigt mich und je älter wir werden, desto mehr beschäftigt es uns vermutlich. Und in diesem Fall wollte ich es mir einfach machen. Ich wollte, das war die Idee, nur 2 alte Männer. Das war die Konzeption. Wie ein Kammerstück, wie eine Theaterbühne, wo 2 Männer sitzen und ich darf sie beobachten beim Leben, beim Sinnieren über ihre Vergangenheit. Und ich wollte ihnen zuhören und zuschauen, was sie mir erklären können, was ich noch nicht weiß. Das war die Idee. Dann sind 3 Katzen dazugekommen. Eine Frau, die eine Generation jünger ist und natürlich Außerirdische. Und oft werde ich gefragt, so klassisch im Anschluss der Lesung, du kennst das sicher, die Einserfrage ist, was ist fiktiv und was ist real? Und in dem Fall ist es ganz einfach. Also grundsätzlich sagt man dann als Literat immer, die wahrhaftige Antwort, alles in der Literatur ist wahr. Literatur ist mindestens so wahr wie die andere Realität. Das ist meine Einser-Antwort. Aber in diesem Fall, bei nur 2 alte Männer, kommt natürlich eine zweite Antwort dazu. Und die lautet, bei nur 2 alte Männer gibt es, wie gesagt, 2 alte Männer, 3 Katzen und Außerirdische und eine Frau. Und in dem Fall sind eigentlich nur die Außerirdischen real. Und damit beginne ich die Lesung. Die Außerirdischen kommen nicht vor, die müssen sie selbst entdecken im Buch. Und ich lese euch einfach jetzt einmal vor, so wie sie hoffentlich zu lesen beginnen. Einfach ganz vorne, herzlich willkommen. Ich finde übrigens die Buchhandlung, das muss ich auch noch sagen, wie das heute live aufgenommen wird, das ist eine der schönsten Buchhandlungen, in denen ich je lesen durfte. Vielen Dank dafür. Und ich beginne ganz zu Beginn des Buchs, erster Teil, erste Seite. Die Erde stürzte um die Sonne, dunkles ums Licht, als Josef Wasserstein ein Gefühl von Endzeitlichkeit ergriff. Einst war er berühmt gewesen, einst Fotograf. Und was war er nun? Alt. 83. Er saß im Garten seiner Wiener Villa und fluchte leise. Gerne hätte er laut, richtig laut geflucht. Die Erde indes schoss mit Höllentempo vorwärts. Ein torkelndes 6-Trilliarden-Tonnen-Ei, das wie zum Zeitvertreib zentrifugal im Kreis gejagt wurde. An nichts als am Gravitationsfaden eines Sterns hängend. Ein ungeheuerlicher Zaubertrick war das. Eine tollkühne Zirkusnummer Gottes. Zu lange vorgeführt freilich, um noch als Wunder zu gelten. Niemand verlangte jubelnd nach einer Zugabe. »Es reicht«, sagte Josef Wasserstein laut. »Es reicht, alter Mann.« Sprach er zu sich oder pöbelte er gegen den Allmächtigen? »Ja, alter Mann, es reicht.« Frühlingsschnee. Plötzlich kam er wie Theaterwatte vom Himmel. »Trotzdem«, sagte Wasserstein, »trotzdem reicht es.« Er trug ein schwarzes Hemd wie immer. Das hatte er sich aus seiner fotografischen Zeit beibehalten, als er im Schwarz der Kleidung aus dem Licht verschwand. Schneeflocken landeten auf seinen Hemdsärmeln. Welch schöne Unmöglichkeit, Schneeflocken im Juni. 2, 3, 4 sickerten ein. 5, 6, 7 Schneeflocken landeten auf Josef Wassersteins geäderten, faltengezeichneten Handrücken. 8, 9, 10 und in seinem langen, nach hinten gestrichenen weißen Haar. Hakim Elvedin schnippte mit den Fingern, wirbelte singend um sich selbst und wie selbstverständlich ging dabei kein Tröpfchen seines bis zum Goldrand gefüllten Mokkas verloren. »Habibi, es schneit«, rief er mit heller Stimme und aufgerissenen Augen, als wollte er seine drei Katzen anstecken mit der guten Laune. Atraxia, die Weiße, blinzelte. Aponia, die Schwarze, zuckte im Schlaf mit dem Ohr. Eudemonia, die Rote, sah kurz auf. Hakim Elvedin lehrte freien orientalischen Tanz. In seine Kurse kamen zumeist Frauen, und zumeist waren diese Frauen um die 50 und auf der Suche nach sich selbst wie alle Menschen. Hakim war 76, aber er tanzte wie ein geschmeidiger 40-Jähriger. Und im Kopf tanzte Hakim Elvedin nicht etwa wie ein noch jüngerer, im Kopf tanzte er wie jemand jenseits der Zeit. »Was für ein Geschenk«, rief Hakim, »es schneit!« Er blickte durch die hohe, aus verschiedenen alten Rahmen gezimmerte Fensterfront seines Häuschens, sah Josef Wasserstein drüben im anderen Garten und winkte. Josef aber stierte bloß grimmig vor sich hin und bekam nichts mit. Hakim kam die Idee, sich selbst zu persiflieren, und kombinierte sein rhythmisches Winken zum griesgrämigen Nachbarn mit bauchtänzerischen Bewegungen. Beim dritten Hüftschwung stellte er fest, dass jemandem zu winken, führte es zu solch herrlicher Blödelei, gar keiner Reaktion bedurfte. Alles steckte in der Idee selbst. »Was für eine wunderbare Herrlichkeit«, dachte Hakim Elvedin, und seine braunen Augen schimmerten wie Bernstein bei Fackellicht. »Servus, Nachbar«, rief Hakim. »Danke, dass ich dir winken durfte. Du eignest dich außerordentlich gut, um dir zu winken. Hast du das gewusst, dass du ein außergewöhnlich gut anzuwinkender Mensch bist?« Josef Wasserstein hatte wie so oft keine genaue Vorstellung, was Hakim Elvedin ihm sagen wollte. Das konnte nicht daran liegen, wie Hakim sprach, sondern musste daran liegen, wie Hakim dachte, vermutete Josef Wasserstein. Sein Nachbar nämlich sprach perfektes österreichisches Deutsch und seine Muttersprache, das Arabische, brach sich bei Hakim nicht als Akzentbahn, sondern floss als melodiöser, honigsüßer Singsang zutage, samt Wortkombinationen und Satzpirouetten, von denen Josef Wasserstein nie zu sagen wusste, ob sie Hakim passierten oder ob er sie kunstvoll ersann. Mit einer Decke unterm Arm spazierte Hakim durchs Gartentor, das die beiden Grundstücke verband. Hakims liebevoll mit Rosenbögen und Jasmin gestaltetes Gärtlein und Josef Wassersteins grob vernachlässigten Villenpark, in dem das Gras Unkraut umwuchert und kniehoch stand. Hakim Elvedin, 76, freudig federnden Schritts, präsentierte Josef Wasserstein, 83, mürrisch, stocksteif, die gefaltete Decke, als läge darauf die Königskrone. »Es ist Juni«, knurrte Wasserstein, »im Juni brauche ich keine Decke mehr.« »Juni hin oder her, es schneit, Josef, schau doch nur, wie wunderherrlich bar es schneit.« Hakim breitete Josef die Decke über Rücken und Schultern, tänzelte um den Steinern sitzenden, zupfte mit seinen schlanken Fingern an dieser und an jener Falte und überprüfte sein Werk aus wechselnden Perspektiven, sich hin und her und auf und ab wiegend wie ein Maître-Coiffeur um seine Kundschaft. »Mir wird ganz schwindlig, wenn du so herumturnst«, grummelte Josef Wasserstein, was Hakim zu einer neuerlichen Umrundung motivierte. Hakim Elvedin trug eine Bluderhose wie aus Tausend und einer Nacht, dazu ein karamellfarbenes, rosa geblümtes Leibchen und darüber eine waldgrüne Joppe, als stammte er nicht aus Damaskus, sondern aus den Alpen. Um den Hals lag dem alten Tänzer ein Schaltuch, das er unter seinem langnasigen Gesicht zu einem Doppelknoten gebunden hatte. »Der Schal soll dir wohl was Künstlerisches geben«, hatte Josef Wasserstein einmal gestichelt und Hakim pfiffig geantwortet, »künstlerisch, genau. Und ich kann, weißt du, dahinter meinen einen ganz klein bisschen schon schrumpeligen Schildkrötenhals verschalen.« Hakims Füße steckten, als wäre die übrige Kleidung nicht eindrucksvoll genug, in regenbogenfarbenen Wollsocken. Und die steckten bis zum Anschlag in Plastikflipflops. So besaß Hakim bei schnellem Hinsehen in jeder Sandale nur zwei absurde Wollzehen. Die Sockenfüßchen des Tänzers, die einer Kindercomicfigur. »Hakim, um Himmels Willen, bitte hör mit dem Herumgehopse um mich auf. Du brauchst mich nicht zu bemuttern. Außerdem tust du, als wäre ich ein alter Knacker.« »Du bist ein alter Knacker, mein Lieber«, flötete Hakim. Josef Wasserstein rollte mit den Augen. Von den Wolken aus betrachtet, die in diesen Minuten über Wien zogen, wirkten die beiden alten Männer wie kuriose Wesen, die in einer sonderbaren Beziehung zueinander stehen mochten. Ihre Gärten, der im Okzident liegende Josef Wassersteins und der Richtung Orient weisende Hakim Elvedins, waren vom Himmel aus besehen eins, der Zaun zwischen den Grundstücken nicht existent. Zentral und eindeutig hingegen der altehrwürdige Lindenbaum in der Mitte des einst ungetrennten, die gesamte Gegend einnehmenden Gartens. Diesem Baum schienen alle Himmelsrichtungen gleich lieb. Harmonisch griffen seine Äste in die Weite. Der Umfang des Stamms mochte 3, 4 doppelte Armlängen messen. Ohne es voneinander zu wissen, hatten sich Hakim und Josef, als sie jünger gewesen waren, an ein und demselben Tag mit dem Rücken gegen diesen Stamm gelehnt. Hakim von der einen, Josef von der anderen Seite kommend. Beide empfanden Dankbarkeit und ein Gefühl des Angekommenseins, als sie nach oben blickten, ins magnetische Blau zwischen den Zweigen, ins austreibende Grün dieses würdevollen, damals schon betagten Baums. »Es ist fast 11«, sagte Josef Wasserstein, »Frühschoppenzeit. Wenn du heute schon so unausstehlich aktiv sein musst, hol uns wenigstens 2 Flaschen Bier aus meiner Küche.« »Wirklich? Jetzt schon Bier? Glaubst du, das tut uns gut?« »Ich bin ein alter Knacker, hast du doch gerade festgestellt. Soll ich mit dem Bier warten, bis ich tot bin?« Na also, sagte Josef Wasserstein Minuten später. Prost, sagte Hakim Elvedin. Prost, gab Josef Wasserstein zurück. Die beiden alten Männer stießen die Bierflaschen aneinander, nach ihrem Ritual an den Seiten der Flaschenhälse. Zweimal schnell, einmal langsam. Klack, klack, klack. Leise klang es durch ihre Gärten, leise über die Linde hinweg und ein Fünkchen leise noch über alle Himmel. Die Erde indes, samt ihnen darauf, drehte sich ungebremst mit Überschall. Die Leute behaupteten, im Alter verlaufe das Leben schneller. Josef Wasserstein aber wusste, dass das Schwachsinn war und tatterer wie er sich täuschten. Bloß von der Schlappheit in Kopf und Gliedern rührte der Eindruck. Bloß weil sie selbst daherkamen wie die Schneckenpost, glaubten sie, dass das Leben rundum immer rascher ablief. Das war alles, verdammt aber auch. Das Spannendste zuletzt waren noch seine Träume gewesen. Geträumt hatte Josef sie in grobkörnigem Schwarz-Weiß. Jenem Stil, in dem er während seiner besten Zeit fotografiert hatte. Aufnahmen in einem Spektrum von hellstem Tag bis dunkelster Nacht und dazwischen eine unerschöpfliche Vielfalt aus Grau. Wie oberflächlich Farbaufnahmen doch waren. Schwarz-Weiß-Fotografieren hingegen führten das Sehen ins Essentielle, offenbarten den Kern der Menschen und der Dinge. Und nun also träumte er in Schwarz-Weiß. Die Frau in seinem Traum war sympathisch gewesen, entspannt und natürlich. Typ breitschultrige, sommersprossige Wassersportlerin. Sie hatte einen selbstsicheren, freundlichen Blick. Mit dieser Natürlichkeit kam sie auf ihn zu und befriedigte ihn mit der Hand, in Schwarz-Weiß. Und was war nun das Ikonografische an diesem Bild? Was die tiefere Bedeutung? Als sich Josef Wassersteins Aufwühlung gelegt hatte, war die Nachricht zu erkennen. Nicht eigentlich um Sex ging es in diesem Traum, sondern um Barmherzigkeit, um letzte Gnade. Darum, nur noch darum. Hakim, wir kennen uns doch jetzt schon eine Zeit lang. 40 Jahre, mein Freund, 40 mal Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Josef Wasserstein nickte träge. Weißt du was, Hakim? Sagte er schließlich. Was denn, mein Alter? Mich freut's nicht mehr. Was freut dich nicht mehr? Das Leben. Hakim stemmte eine Hand in die Hüfte. Bist du deppert? Das Leben freut dich nicht mehr? Und das sagst du mir ausgerechnet, wenn wir miteinander ein Bier trinken? Ja, aber gleich trinken wir es nicht mehr. Dann ist das Schöne auch schon wieder vorbei für den Tag. Dann kommt nichts mehr. Josef Wasserstein blickte in seinen verwilderten Garten, als blickte er in eine verstörende Welt. Hakim, seien wir uns ehrlich, ich habe da nichts mehr zu suchen. Wenn du nichts mehr zu suchen hast, kannst du trotzdem was finden. Ich zum Beispiel finde, du könntest deinen verschrumpelten Tatterkreis-Popo heben und endlich wieder einmal fotografieren. Josef Wasserstein schüttelte den Kopf. Ich bringe kein gutes Bild mehr zusammen. Oder du machst es wie alle Pensionisten und ziehst dir oberflächlich lustige Serien rein, sentimentale Schnulzen, Softpornos. Hab schon alles gesehen, viel zu viel habe ich schon gesehen. Oder, Hakim hob erfreut die Augenbrauen und setzte sein mitreißendstes Gesicht auf, oder du suchst dir eine Freundin. Ich bin schon froh, wenn ich mit meiner Prostata halbwegs zurechtkomme und mir nicht in die Unterhose mache. Was soll ich da mit einer Frau? Nicht für Sex, Josef, für Hakim Elvedin breitete die Arme aus. Für Liebe. Unsinn. Ich kann für dich suchen, eine Freundin, Josef, im Internet, eine Liebe. Ich kann das, Josef, ich mach das für dich. Nein, such mir lieber die Nummer für den Notar raus. Ich vermach dir meine Bude. Und davor noch die Nummer einer Sargfirma. Ich will einen ordentlichen Sarg. Ich will deine Villa nicht. Es darf gelacht werden. Über Tod, Alter und Schlimmes muss gelacht werden. Es geht nicht anders. Drum ist das Buch so geschrieben, wie es geschrieben ist. Ich will deine Villa nicht, viel zu groß. Du musst schon selbst drinnen bleiben. Und in einen kleinen, gemütlichen Sarg kommst du noch früh genug. In diesem Augenblick brach ein Sonnenstrahl durch die Wolkendecke. Schau, jubelte Hakim, die Sonne kommt zu uns. Jetzt beginnt der Sommer. Darauf wette ich mit dir um ein Bier. Gerade fiel noch Schnee und jetzt der Sommer. Josef, bald schaust du meine Mädels und mir wieder beim Tanzen zu. Gut, Josef? Hakim vollführte eine Drehung, schwang die Arme komödiantisch zum Himmel, stellte sich in seinen wollbesockten Flipflops en point auf die Zehen und imitierte eine Ballerina und suchte während seiner Aufmunterungsnummer vergebens Josef Wassersteins Augen. Josef Wassersteins mit einem Mal tränenfeuchte Augen. Du machst das richtig, Hakim, mit deiner Kasperei und Tanzerei und so. Josef lächelte müde. Genau so muss man mit dem Leben umgehen, Hakim, genau so wie du. Aber mir, weißt du, mir liegt das nicht. Ich sitze nur noch blöd herum, immer noch in Schwarz gekleidet, als gäbe es ein Werk zu vollbringen. Dabei bringe ich nicht einmal mehr den Willen auf, laut zu fluchen, wie es sich gehören würde, auf die ganze Scheiße. Scheiße sagt man nicht, entgegnete Hakim, bewegte rügend den Zeigefinger vor Josefs Gesicht. Kreuzkümmel noch einmal, das darfst du sagen, Josef. Versuch's einmal. Kreuzkümmel noch einmal. Na komm, einmal nur, ganz laut und wild. Kreuzkümmel noch einmal. Josef, komm schon, einmal wenigstens sag es. Kreuzkümmel noch einmal. Kreuzkümmel noch einmal, fluchte Josef. Hakim besah ihn. Kreuzkümmel noch einmal, bist du ein schlechter Verflucher? Flucher, was? Flucher, man sagt Flucher, nicht Verflucher. Flucher passt für dich nicht. Du bist ein schlechter Verflucher. Kreuzkümmel noch einmal, brummte Josef Wasserstein. Na also, sagte Hakim Elvedin. Wollt's noch ein bisschen was oder sollen wir? Ja, geht noch was? Als er jung gewesen war, und jung waren in Josef Wassersteins 83-jährigen Augen alle Rotzlöffel bis 65, war das Leben eine Kinderkarussellfahrt gewesen. Er selbst war impulsiv und laut und lässig gewesen, hatte die Dinge fest im Griff und die Zukunft exakt im Blick gehabt. Kurzum, er war beschenkt gewesen mit dem Zauber der Fehleinschätzung. Ach, es war herrlich gewesen. Er und seinesgleichen hatten die Welt regiert. Was für eine unbeschwerte Zeit. Damals hatte er die wichtigsten und spannendsten Leute fotografiert, was sie in den Augen Dritter noch wichtiger und noch spannender gemacht hatten. Und ihn, den Fotografen, zum Starfotografen. Und damit selbst zum Star. Es war ein simpler Taschenspielertrick gewesen. Business, Showbusiness. Freilich mochten darüber hinaus horizontweite Dinge existieren, Dinge, die größer waren als die eigene Pracht und Vorstellungskraft. Fernab des Lichts der Berühmten, Reichen und Schönen war er ja auch tatsächlich über Menschen gestolpert, die ihm still imponierten. Menschen, die ohne etwas zu tun über allen Mächten zu stehen schienen. Erhabene Alte. Josef Wasserstein glaubte damals etwas zu sehen in ihren oft milchigen, oft geheimnisvoll funkelnden Augen. Diese Alten schienen weit hinaus zu blicken über unser Erdendasein. Es verlieh ihnen eine Aura der Weisheit und so empfand es Josef damals und so empfanden es die Betrachter seiner großformatigen Porträts, es verlieh ihnen eine Aura unnachahmlicher Gelassenheit. Heute freilich wusste Josef es besser, denn heute war er alt, wie sie es damals gewesen waren. Die Knacker, die auf seinen Fotos dieses geheimnisvoll Sphärische hatten, drückte garantiert nur ein Darmwind. Und das verklärte Leuchten ihrer Augen rührte daher, dass sie sich diebisch darauf freuten, gleich gewaltig einen fahren zu lassen. Weisheit, na klar, auf dass der Geist mit Karacho himmelwärts aus uns schieße. Was war nur für ein Häufchen Mensch? Sein Leben schien nur noch aus dem notdürftigen Zusammenhalten seines Körpers zu bestehen, aus Inkontinenz, Mattigkeit, Vergesslichkeit, aus permanenten Wehwehchen, unterbrochen von echten Schmerzen und der erbärmlichen Glorifizierung der seit Jahrmillionen vergangenen Jugend. Und dann auch noch diese Rührseligkeit, zum aus der Haut fahren. Alles konnte ihn rühren, weil ihn alles an die zerbrechliche Schönheit des Lebens erinnerte. Die nichtigste Betrachtung trieb ihm Tränen in die Augen. Aber Hauptsache, er trug noch seine löwenprächtige Mähne, als ob er noch immer der wilde Hund von damals wäre. Eine Glatze sollte er sich rasieren lassen, wie diese Verrückten in den Irrenanstalten. Eine Stoppelglatze und dazu rund um die Uhr einen Anstaltspyjama tragen und Filzpantoffeln oder Birkenstock-Sandalen. Ja, noch besser, krankenhausweise Birkenstock-Sandalen. Die wären noch beschissener, noch authentischer. Authentizität, die hat er doch stets großmäulig gefordert und für seine Arbeit beansprucht als Starfotograf. Was für ein Schwachsinn, verdammte Kreuzkümmelscheiße. Der sporadische Kontakt mit früheren Freunden und Bekannten machte die Sache nicht besser. Alle waren sie wie er, Jammerlappen, erzählten von ihren Bypässen, Stands, Herzschrittmachern, anstatt von Liebschaften, Cocktailabenden, Reisen. Parkinson und Oberschenkelhalsbruch statt Theater- und Literaturabende. So ist es richtig. Bluthochdruck, Schwindelanfälle und Reizdarm statt Kino, Tanz und Oper. Sie kennt es scheinbar. Verflucht noch einmal. Allesamt waren sie wie schrottreife Autos, die nur noch infolge aufwendiger Services und Reparaturen notdürftig dahin eierten. Anstatt im herrlichsten Fahrtwind neue Wege zu befahren, schöne Ziele zu erreichen. Ziele war nur noch die Schrottpresse. Immerhin. Zwei Gruppen von alten Bekannten und Freunden gab es ja doch, die Josef Wasserstein schätzte. Die erste Gruppe, die, wenn schon nicht wöchentlich, so doch beinahe monatlich wuchs, und schließlich konnte er auch alles positiv sehen, wie sein Psychotherapeut ihm geraten hatte, diese erste Gruppe bildeten die Toten. Die Toten respektierte Wasserstein zutiefst. Sie waren so würdig, so gelassen. Ganz gleich, ob sie nun im Himmel sein mochten oder Humus. Beides war schlicht. Beides war okay. Positiver konnte man das doch gar nicht sehen. Augenscheinlich hatte sein Therapeut gute Arbeit geleistet. Und das trotz nur einer einzigen, noch dazu abgebrochenen Sitzung. Die zweite Gruppe, die Josef Wasserstein mochte, wuchs kein bisschen und bestand aus einer einzigen Person. Diese Person hieß Hakim. Hakim Elvedin, sein Freund und Nachbar. Wenn er an ihn dachte und an das, was Hakim hingebungsvollen Tanz nannte, also sein hüftschwingendes Herumgehopse, wurde Josef, Kreuzkümmel noch einmal, sentimental zumute. Dachte er gar daran, dass Hakim vor ihm abdanken könnte, wurde es Josef Wasserstein regelrecht schlecht. Trost. Trost und Gnade. Seine Lieblingsworte sagen mehr über einen Menschen aus als alle ihn beschreibenden Worte. Gnade und Trost. Josef dachte gerne diese Worte, dachte oft an die Gnade der Auslöschung im rechten Moment. Da müsse doch nachzuhelfen sein. Er könnte sich vor einen LKW werfen. Aber das gehörte sich nicht. Was konnte der LKW-Fahrer dafür? Das gleiche galt für Zug, U-Bahn, Straßenbahn und sämtliche andere Verkehrsmittel. Eine Überdosis Medikamente? Zu unsicher. Von einer Brücke springen? Bevor er das Geländer mit seinen alten Knochen überwinden könnte, käme garantiert einer dieser verdammten Jogger und zerrte ihn zurück. Erschießen ginge rascher. Aber erstens hatte er keine Schusswaffe, zweitens ekelte ihn vor der Sauerei, die andere aufwischen müssten. Und drittens hasste er Lärm. Ernsthaft, er wollte keinesfalls während eines ohrenbetäubenden Knalls ins Gras beißen. Das war nicht witzig gemeint, er wollte das nicht. Keinen Lärm, Kreuzkümmel. Ein gediegener Klassiker wäre freilich, sich in der Badewanne die Pulsadern aufzuschneiden. Dann müssten die, die ihn fänden, den Dreck einfach nur abbrausen und die Wanne auslassen. Aber er? Splitternackt? Da hatte er doch Bedenken. Wegen der Würde und durchaus auch wegen der Scham. Ja, kleinlich, schon klar, aber so war es nun einmal. Und es war schließlich seine Sache, wie er abkratzen wollte, allein seine. Freilich könnte er sich auch angezogen in die Wanne legen, vielleicht auf elegant, gleich dem Anlass entsprechend ganz in Schwarz, gleich im Anzug und ausnahmsweise mit Krawatte. Dann müssten die Leute vom Bestattungsunternehmen ihn auch nicht mehr umständlich umziehen. Glitschnass wäre halt alles. Verdammt, und blutig ja auch. Blutige Begräbniskleidung. Die würden sie ihm nicht durchgehen lassen. Also müssten sie ihm als Wasserleiche die Fetzen vom Leib schneiden. Auch unangenehm. Eine Badehose. Das ginge. Das wäre eine Lösung. Fotografisch vorstellen wollte er sich die Szene aber auch nicht. Kein Augenschmaus. Eine Badehose, was für eine schwachsinnige Idee. Sein Leben war lächerlich genug, da musste er sich nicht auch noch beim Sterben zum Clown machen. Aufhängen. Aufhängen wäre eine Möglichkeit. Vor 2 Jahren, an einem nebeligen Novembertag, der wie geschaffen war für einen Selbstmord, hatte er es in einem ideal verzweifelten Moment versucht. Er hatte das Abschleppseil aus dem Kofferraum geholt, die Ausziehleiter vom Keller nach oben in die Villa geschleppt und wollte in den Garten zur großen Linde. Als er auf die Terrasse trat, rutschte er beim halbnassen, auf dem halbnassen, halb glitschigen Fliesenboden schon beim ersten Schritt aus und brach sich den Arm. Freilich erzählt er niemanden von der Vorgeschichte des kleinen Haushaltsunfalls. Dessen Folgen waren erbärmlich genug. Unter anderem wusste er nun, wie schwierig es war, sich alleine mit der linken Hand den Kopf zu waschen und die Unterhose anzuziehen. Aber aufhängen wäre nach wie vor eine Option. Das nächste Mal müsste er es versuchen, wenn keine Gefahr bestand, auszurutschen. Am besten an einem einladend freundlichen Sonnentag. Zuletzt wehrte sich nur noch ihr Körper gegen den Tod. Julia Stern hielt die Hand ihrer 80-jährigen Mutter. Als deren Lungen ein letztes Mal aufbegehrten, dann ein Innehalten, ein Schweben zwischen den Welten und schließlich das finale Geräusch eines nicht mehr gebrauchten Körpers, ein Geräusch nicht mehr menschlich, ein technisches Auspfeifen von Luft. Tags zuvor hatten sie ein letztes Mal miteinander reden können, sich verabschiedet. Mit geschlossenen Augen hatte ihr die Mutter auch eröffnet, dass sie etwas loswerden müsse, dass sie ihr anvertrauen müsse, dass ihr vor Jahren verstorbene Vater nicht ihr leiblicher Vater gewesen sei. Das gibt's doch jetzt nicht, dachte Julia. Entschuldige, sagte ihre Mutter nach wie vor mit geschlossenen Augen, bitte entschuldige. Ihr tatsächlicher Vater sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ehemaliger Freund. Er heiße Josef. Josef Wasserstein. Ja, der Fotograf. Ja, der Josef Wasserstein. Glaube ich, habe ich genug beansprucht, oder? Machen wir zumindest eine Pause, ja?
Ja, vielleicht können wir ein bisschen reden.
Ja.
Weil mir jetzt durch die Lesung, also so wie du das auch liest, einfach Stellen aufgefallen sind, die mir so, als ich das selber gelesen habe, so nicht in der Form aufgefallen sind. Also ich finde das sehr lustig zum Beispiel, dass der Josef, der junge Josef hatte Respekt vor den alten Menschen,
ja,
und der alte Josef hat Respekt vor den Toten.
Ja.
Da fragt man sich halt, was passiert, wenn der Josef tot ist, mhm, und noch immer nicht zufrieden ist vielleicht oder noch immer nicht ruhen
ja
kann. Nicht,
also. Und der Hakim ist jetzt schon zufrieden.
Genau, und das ist mir sehr stark jetzt nochmal aufgefallen. Wir können uns sehr stark, ich meine, natürlich schreibst du da auch viel mehr über den Josef, aber wir können uns sehr stark mit ihm identifizieren. Mhm. Und der Hakim ist eigentlich eher der, naja, also es ist ja oft auch so im eigenen Leben, dass man ja sich denkt, die anderen schaffen es irgendwie viel besser als ich. Mhm. Und der Hakim ist auch irgendwie so ein Charakter, also das Verhältnis zwischen denen sehe ich so, dass eben der Hakim eigentlich der ist, der es irgendwie schafft. Mhm. Aber auch ein bisschen aus der Perspektive von Josef, weil er irgendwie selber das Gefühl hat, dass er eigentlich nichts mehr hinkriegt.
Mhm. Was dann später im Buch kommt und nicht mehr in der Lesung, ist, Hakim stammt aus Syrien, ist in jungen Jahren hat er sich entschieden, sein Leben in die Hand zu nehmen. Und da hat mir ein Freund von mir sehr geholfen, der Pate gestanden ist für die Figur des Hakim, der tatsächlich diese Immigration hinter sich brachte und der gegen jeden Widerstand und gegen jede herkömmliche, in der Region verankerte Vernunft sich entschieden hat, sein Leben anders zu gestalten, als es für ihn vorhergesehen war. Und das ist der springende Punkt, was den Hakim ausmacht. Er entscheidet sich dafür, glücklich zu sein. Er hat dieselben Voraussetzungen, sagen wir jetzt einmal im Großen und Ganzen, wie jeder Mensch. Der Josef Wasserstein entscheidet sich in dieser Lebensphase, mürrisch zu sein. Der Hakim hätte genauso Grund, mürrisch zu sein. Er entscheidet sich dazu, glücklich zu sein. Und dadurch steckt er, das wird man dann noch spüren im Laufe des Buchs, dadurch steckt er natürlich an sein Umfeld. Und dadurch verändert er. Und es ist ja immer so ein Kampf, auch in uns, nicht nur zwischen Engel und Teufel, sondern auch zwischen, sehe ich den Tag so oder sehe ich ihn so? Sehe ich ihn positiv, sehe ich ihn negativ? Das heißt, der Hakim und der Josef Wasserstein sitzen ja in unserem Kopf und in unserem Herz. Das heißt, wir haben hier zwei Figuren, die systematisch erstens für unser Innenleben stehen, aber auch, nicht umsonst schreibe ich von Orient und Okzident, ja auch von der Menschheit insgesamt. Das heißt, man kann dieses Buch wie jede Literatur einfach auf der ersten Plot-Ebene lesen oder sich ein bisschen tiefer hineinwagen, tiefer sowohl ins Innenleben symbolistisch als auch in das externe, globale Geschehen. Und alle, die übrigens den Paten sozusagen vom Hakim kennenlernen wollen, es gibt im September zur Ehren und als Dankbarkeit von mir als Geschenk an den Hakim, sage ich jetzt, der in Wirklichkeit Nasir Merzu heißt und tatsächlich ein Tänzer ist und wirklich sehr große Ähnlichkeit mit dieser Figur hat, gibt es in seinem Tanzstudio Parada im 15. Bezirk.
Ich habe es ja auch eingangs gesagt, du sagst ja, dass du gerne über Themen schreibst, die nicht so viel Beachtung bekommen. Und jetzt habe ich aber beim Thema Altern oder Älterwerden das Gefühl, dass das eigentlich ein Thema ist, das sehr viel Beachtung bekommt. Also zumindest, wenn es darum geht, wie man das quasi vermeidet, also ja. wie man nicht älter wird. Mhm. Oder auch wenn es um die Frage geht, wie gehen wir irgendwie mit der Alterung der Gesellschaft um, ja. Oder wie gehen wir mit alten Dingen um und so weiter und so fort. Also das ist halt immer wieder natürlich irgendwie jetzt eher ich würde mal sagen, nicht unbedingt ein respektvoller Umgang oder eher, es ist eher ein Umgang, der das Alterwerden oder das Altern problematisiert. War das der Grund, wieso du das jetzt so machen wolltest oder was hat dich dann dazu bewegt? Also weil ich habe eben das Gefühl, dass es eigentlich ein Thema ist, das schon viel Beachtung bekommt.
Ja. Also du hast natürlich recht. Einerseits, wir wollen alle alt werden, aber dabei natürlich gesund werden. Wir wollen alle weise werden, endlich. Wo bleibt endlich die Weise, denken wir uns jeden Tag. Sie kommt komischerweise nicht. Ja. Und ich habe dieser Aspekt hat mich sehr interessiert und den habe ich in einem Essay abgehandelt. In diesem Fall, es kommen sehr wohl immer wieder in meinen Büchern alte Leute vor. Das ist schon ein Motiv, das sich immer wieder findet, weil ich persönlich sehr, sehr viel von alten Leuten gelernt habe. Und das kommt immer wieder. In diesem Fall wollte ich es auf die Spitze treiben und absolut fokussieren. Das war die Ambition dahinter diesem Roman. Und ich wollte, so wie ich eingangs schon sagte, natürlich auch, ich wollte das sozusagen, in der Mathematik sagt man, extrapolieren, mich in der Zukunft, wie werde ich sein? Werde ich der Hakim sein oder der Josef Wasserstein? Ja? Ich fühle mich furchtbarerweise dem Josef verwandter, ja? Aber ich möchte natürlich so werden wie der Hakim. Vielleicht hilft das Buch mir und manchen anderen etwas, um Richtung Hakim zu gehen. Das war das eigensüchtige Motiv vielleicht, ja.
Ist es aber nicht so, dass man eigentlich dann, also mein Gefühl war ja, dass man vielleicht nicht das eine oder das andere sein kann. Also man hat Phasen immer wieder, wo man vielleicht irgendwie Josef ist, also auch jetzt als viel jüngerer Mensch, würde ich mal sagen. Ja. Und dann hat man schon auch Phasen, wo man Hakim ist. Also das ist schon irgendwie so ein, auch ein Hin- und Her-Schwanken eigentlich. Also das ist so, wie es jetzt diese starke Trennung gibt, zumindest jetzt am Anfang des Buchs auch, ist es ja eigentlich im Leben oft nicht so.
Ja, das ist schon richtig. Aber also ich merke zumindest, ich bin ja insofern fortgeschritten, dass er zumindest merkt, dass es sehr, sehr oft bei mir liegt, die Entscheidung. Also in der Philosophie sagt man, die Wahrheit entsteht im Kopf. Ja. Also schauen im Umfeld jetzt einmal als Basisdaten, aber wie wir mit diesen Basisdaten verfahren, das liegt bei uns. Und das einmal zu erkennen, ist schon mal der erste Schritt. So weit sind einige von uns schon. Und jetzt gilt natürlich nicht nur hin und wieder, das zu erkennen und dann umzusetzen, sondern möglichst oft. Und ich merke tatsächlich, dass so simpel das ist, es funktioniert. Ja? Und wenn ich mich mit Leuten, mit Hakims umgebe, ist das Leben schöner, als wenn ich mich mit Josef Wassersteins umgebe. So simpel funktioniert es. Ja? Und ich wünsche mir, dass ich für die Menschen ein Hakim bin und meine Bücher für die Leserinnen und Leser ein Hakim sind. Ja, das ist auch mein Motiv des Schreibens.
Sehr schön.
Ich merke jetzt, es ist meine zweite Lesung erst aus diesem Buch. Ich merke, dass es am Anfang ein bisschen hart daherkommt, ein bisschen gattig. Wenn sie nicht schon mit Paradies anschmeißt auf mich, kommt jetzt noch 10 Minuten, die ein bisschen vielleicht Hakim-mäßiger sind. Ja? Geht das noch? Wollt ihr das noch?
Ja?
Und überhaupt, danke für den Hinweis. Es kommt sehr viel Wasserstein am Anfang. Es wird dann immer Hakim-lastiger. Vielleicht ist das so die Dramaturgie, dass ja so. Das ist in die richtige
die Entwicklung oder Fortschritt.
Also, wir haben jetzt gerade erlebt, das Intro dieser dritten Figur, der um eine Generation jüngeren Frau erlebt, die also von ihrer Mutter erfährt, dass sie einen anderen leiblichen Vater hat. Und jetzt sind wir wieder bei den Zweien. Was soll denn noch kommen, seufzte Wasserstein. Ehrlich, Hakim, was? Josef, mir reicht jetzt mit deinem Frustrationieren. Hakim sprang aus dem Korbsessel, stemmte die Arme in die Hüften und setzte seinen Schelmenblick auf. Du tust, rief er, als wärst du ein Greis von 83 Jahren und hättest nur noch ein Ei im Sack. Ich bin ein Greis von 83 Jahren und ich habe nur noch ein Ei im Sack. Ach ja, stimmt. Das mit dem Ei hättest du mir jetzt nicht auch noch reintreiben brauchen. Bring dich auf andere Ideen. Keine besseren. Lustigere. Ei im Glas. Die zwei alten Männer saßen auf Josefs Terrasse in der Junisonne und tranken Kräutertee. Sanfter Wind berührte hin und wieder den altmodischen Vorhang hinter der offenstehenden Glasfront, stupste ihn wie versuchsweise an, als könnte er nicht glauben, dass es solch staubige Fetzen überhaupt noch gab. Im Inneren der Villa läutete ein Telefon. »Willst du nicht abheben?« fragte Hakim. Abheben vielleicht, hingehen nicht. Du weißt aber schon, Josef, dass ein mobiles Festnetztelefon dazu da ist, es mobil bei sich zu haben. Weiß ich. Das Telefon läutete unverdrossen. Könnte etwas Spannendes sein, sagte Hakim, etwas, das Schwung in dein eineiges Leben bringt. Glaube ich kaum. Seit wann hast du den neuen Klingelton? Seit der letzten Reparatur hat mir ein Servicemitarbeiter mit Oberlippenflaum und Stimmbruch installiert. Du hättest auch Ennio Morricones Lied vom Tod nehmen können. Planet der Affen schien mir passender. Für dich? Für die Weltlage. Hakim Elvedin und Josef Wasserstein nippten an ihrem Tee, der eine zuversichtlich der Dinge harrend, der andere demonstrativ lustlos. Im Inneren der Villa läutete das Telefon. Du hast also dein Telefon reparieren lassen. Das heißt, du kannst dir gut vorstellen, dass dich jemand antelefoniert. Und vielleicht wünschst du es dir sogar, stimmt's, dass dich jemand antelefoniert. Überaus scharfsinnig, Monsieur Inspekteur Hakim. Aber wieso, Hakim lachte auf, wieso hebst du dann nicht ab, wenn's läutet? und du dir wünschst, dass es läutet? Es läutet jetzt schon ziemlich lang. Wenn es wichtig ist, wird es morgen auch noch läuten. Morgen? Seit wann bist du so zuversichtlich, Josef? Morgen bist du vielleicht schon ganz viel mausetot? Dann wirst du nicht mehr erfahren, wer heute was von dir wollte. Von mir will niemand was. Und wenn ich morgen tot bin, schaue ich es mir vom Himmel aus an, wer es war. Ich heb jetzt ab. Hakim sprang auf und lief ins Haus. Ja, flötete er. Hallo? Niemand antwortete. Hallo? Wiederholte Hakim. Ach, Verzeihung, verzeihen Sie. Ich habe auf Lautsprecher geschalten und gar nicht mehr damit gerechnet, dass jemand abhebt. Guten Tag. Hallo, spreche ich mit Josef Wasserstein? Die Stimme erfreute Hakim. Es war die Stimme einer freundlich klingenden Frau. Nein, sang Hakim in hohem Ton, hier spricht nicht Josef, hier spricht Hakim. Hakim spazierte, den Mobilteil des Telefons am Ohr, auf die Terrasse. Josefs lieber Nachbar Hakim spricht hier. Josef Wasserstein verdrehte die Augen. Josef ist gerade, er ist ein bisschen unüberwindbar, aber nicht unabkömmlich. Hakim schnitt Grimassen und deutete mit der freien Hand energisch auf den Hörer, hielt ihn dann wieder eng ans Ohr. »Nein, nein, kein Problem«, sagte er. »Wissen Sie was? Rufen Sie einfach in 5 Minuten noch einmal an. Dann ist Josef sicher zurück von seiner Verschwundenheit, seiner ein bisschen Unpässlichkeit. Aber ja, aber sicher, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Bis nachher.« »Ja, einfach in 5 Minuten. Bis dann. Ich bin dann, glaube ich, auch noch wieder da. Ja, gut, schön. Freut mich. Tschüss!« Hakim legte das Telefon glückstrahlend auf den Terrassentisch. »Bist du deppert?« rief Josef. »Du kannst doch nicht sagen, ich komme von einer Unpässlichkeit zurück. Unpässlich heißt, dass es mir nicht gut geht und ich gerade auf dem Häusl bin. Macht ja nix.« »Wer war das überhaupt? Eine Frau?« Hakim genoss die knappe Antwort. Josef Wasserstein legte die Stirn in Falten und versuchte, sich seine Freude nicht anmerken zu lassen. »Hat sich sicher nur verwählt«, sagte er. »Verwählt?« krähte Hakim. »Sie hat nach dir gefragt.« »Sowas kommt vor.« »Nein, sowas kommt nicht vor.« »Na gut, was wollte sie?« »Habe ich nicht gefragt.« »Wahrscheinlich eine Vertreterin von einer Versicherung oder so.« »Du meinst sicher von einer Ablebensversicherung, Josef?« »Ganz genau.« »Na, in 5 Minuten wissen wir's, falls ich abhebe.« »Du wirst abheben, Josef, du wirst.« Hakim grinste. Ach, wie er sich freute. Action. Hakim hatte recht gehabt, sagte sich Josef, als er am Telefon ihr erstes, zweites, drittes Wort hörte. »Sie klingt nett, sehr nett.« Sie hat, dachte Josef nach 3, 4 Sätzen von ihr, eine zurückhaltend fröhliche Stimme. Und dann war es leise am anderen Ende. Sie sprach nichts mehr. »Wie bitte?« fragte Josef, weil er ihr nicht gefolgt war, nur auf den Farbton ihrer Stimme geachtet hatte und benommen gewesen war von seinen eigenen Gedanken, die kreuz und quer schossen wegen des Klangs dieser Frau, der ihm mehr schien als ein Klang, der ihn nahm, ihn freundlich entführte, wie nur ein weiblicher Klang es kann. »Verzeihung«, stammelte Josef, »wie bitte?« Dabei hatte er sich doch vorgenommen, souverän zu wirken, routiniert. »Ich war gerade von meinem Nachbarn abgelenkt«, log er. »Können Sie Ihre Frage bitte wiederholen?« So erfuhr Josef, dass sie ihn gar nichts gefragt hatte. Nur vorgestellt hatte sie sich und tat es auf seine Bitte hin abermals. Nannte ihren Vornamen und ihren Nachnamen, sagte etwas über Wien, über ein Archiv und sie sprach auch noch weiter, aber da bemerkte Josef, dass er schon wieder nicht bei der Sache war. Keine einzige ihrer Aussagen hätte er zu wiederholen gewusst. Wie sie hieß, wer sie war, was sie wollte, keine Ahnung. Wie hatte das nur passieren können? Was war nur los mit ihm? Und was tun, was jetzt sagen? Es schoss ihm heiß übers Gesicht. »Ich rufe zurück«, sagte er unvermittelt, drückte auf Anruf beenden. Beobachtete sich dabei selbst wie einen anderen. »Was tue ich da?«, schoss es ihm ein. »Was bin ich nur für ein komischer Mensch?« Josef Wasserstein zitterte. »Das war aber kein langes Telefonat«, sagte Hakim. Und zum Abschluss lese ich noch vor die Perspektive der Frau, wie sie das erlebt hat, das Gespräch. wie nervös sie gewesen war. Als wäre sie ein Mädchen und nicht eine im Leben stehende 52-jährige Frau. Wie aufgeregt sie gewesen war, als sie kurzerhand davor stand, ihn anzurufen. Als sie zum ersten Mal ihren Vater sprechen wollte. Würden sie einander sympathisch sein? Würde er ihr, und sei es nur einer Kleinigkeit wegen, vertraut erscheinen? Papa war ihr Papa gewesen, ihr lieber Papa, daran würde sich nichts ändern. Dieser Mensch aber war aller Wahrscheinlichkeit nach ihr leiblicher Vater. Julia Stern lachte verdutzt auf und unmittelbar danach durchlief sie einen Schauer. Sie würde den Menschen kennenlernen, ohne den es sie nicht gäbe. Denjenigen, der zu Beginn ihres Lebens gestanden war. Denjenigen, der das alles eingebrockt hatte. Zuerst einmal aber war ihre Nervosität unnötig gewesen, denn er hatte nicht abgehoben. Beim zweiten Mal hatte sie es länger leiten lassen und wieder hatte ihr Herz zu stark geschlagen und wieder war es unnötig gewesen. Vater ging nicht hin. Je mehr vergebliche Versuche es wurden, je öfter das andere Ende der Leitung ins Nichts zu führen schien, desto ruhiger wurde sie. Nach dem vielleicht 7. oder 8. Mal wäre sie bereit gewesen, gefasst genug, um mit ihm zu sprechen. Doch er hob nicht ab. Als dann, mittlerweile unverhofft, ihr Anruf entgegengenommen wurde, war es nicht er. Ein gewisser Hakim hatte geantwortet, ein reizender Mensch, der rührend höflich und wohlwollend und für einen Mann überraschend zärtelnd mit ihr gesprochen hatte. Hakim hatte gesagt, er sei der Nachbar, aber vielleicht, Julia Stern gefiel die Idee, vielleicht war dieser offenherzliche Mensch, für den sie sofort eine Zuneigung empfand wie für eine Freundin, vielleicht war er ja der Lebensgefährte ihres alten Vaters. Sie solle, hatte Hakim mit fröhlichem Singsang geraten, doch bitte in 5 Minuten wieder anrufen. 5 Minuten also. Während sie wartete und die Sekunden absaß, erwachte ihre Nervosität, begann erneut dieses dumme Zittern ihrer Lippen. Für das Telefonat mit, ja, das war er nun einmal, mit Vater, hatte sie sich ein paar Sätze zurechtgelegt. Der Plan war, ihn kennenzulernen, ohne ihr wahres Motiv zu verraten. 5 Minuten. In 5 Minuten würde sie Vater kennenlernen. Vielen Dank. Danke.
Wenn es Fragen gibt, könnt ihr es gerne jetzt welche stellen, sonst würde ich vielleicht noch eine stellen, die mir noch so ein bisschen im Sinn geblieben ist. Natürlich dreht sich sehr viel um das Alter, also dass es zwei Alte sind quasi, aber sie sind auch zwei Männer. Und ich fand auch den Kontrast sehr interessant, also von Julias Mutter erfahren wir ja nur ganz kurz, also diesen Moment, wo sie stirbt. Aber das alles ist irgendwie auch etwas würdevoll. Und dann hat sie die erste Begegnung mit dem Josef, das hast du jetzt natürlich nicht gelesen, wo sie aber so kurzen Enttäuschungsmoment hat, weil der Josef jetzt glaubt, irgendwie aus irgendeinem Grund kommt eine jüngere Frau, die irgendwie Interesse an ihm haben könnte. Und er versucht sie irgendwie zu verführen oder keine Ahnung. Er bereitet sich dementsprechend so vor.
Er hat lustige Fantasien.
Genau. Und sie
alberne denkt, Fantasien, ja.
Und ihr erster Satz ist, glaube ich, irgendwie, oh Gott, mein echter Vater ist ein sexy alter Greis.
Er tut so auf Dandy noch immer, ja, genau.
Und da musste ich daran denken, also welche Rolle spielt das denn eigentlich für dich, dass das auch Männer sind halt, ja? Weil ich glaube, das ist ja doch ein Unterschied, ob es jetzt alte Frauen sind oder alte Männer.
Ja, wer meine bisherigen Arbeiten kennt, weiß, dass ich bisher quasi nur über Frauen geschrieben habe. Das wurde mir teilweise schon irgendwie vorgehalten. Jetzt sind es zum ersten Mal Männer. Also, jetzt schreibe ich über Männer. Und wie gesagt, die Idee war ja nur, über zwei alte Männer zu schreiben. Und wie man im Leben und auch in der Literatur merkt, es geht sich nicht aus mit nur zwei alten Männern. Also die Frau und die Katzen waren dringend notwendig. Ja. Und zum Alter, was auch eine Erkenntnis in diesem Buch war, die Kindheit wird man nicht los. Bis ins hohe Alter, man speziell in der Mitte und am Ende des Romans kommen dann auch die jeweiligen Kindheitserinnerungen dieser beiden alten Männer, die sehr, sehr prägend waren für beide. Also das ist auch so eine Erkenntnis. So alt kann man gar nicht werden, dass einen die Kindheit loslassen würde. Ganz, ganz spannend auch gewesen, das noch einmal bestätigt zu bekommen, sozusagen von mir, von meinem eigenen Roman. Also soll es Fragen, Anregungen, Beschwerden geben, dann wirklich nur zu. Wir sind da in Wohnzimmeratmosphäre, falls Sie was wissen möchten, auch über andere Bücher. Ich freue mich übrigens sehr, dass da mein zweites Kinderbuch steht. Der Waldviertler Zwergendoktor, eine traditionell erzählte Geschichte, traditionell auch illustriert, so wie die Kinderbücher in meiner Jugend waren. Also nicht so symbolistisch, sondern ganz traditionell erzählt in österreichischem Idiom, das war mir auch wichtig, also kein Bundesdeutsch, so ein Buch über Selbstermächtigung und über die Entscheidung, und das haben wir die Parallele, die gar nicht beabsichtigt war, aber scheinbar ist so mitgeschwungen, die Entscheidung für die helle Seite des Lebens. Ja. Was natürlich bei einem Kinderbuch ein Muss ist. Im Roman darf es aber auch sein.
Dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit und danke für die sehr schöne Lesung.
Danke für deine Gesprächspartnerschaft, das war sehr angenehm. Danke vielmals und auch fürs Kommen.